Deutschlandfunk Kultur heute. Am Mikrofon begrüßt sie Doris Schäfer-Noske. Während der Pandemie, als die Theater alle geschlossen bleiben mussten, da hat der Regisseur David Bösch aus der Not heraus ein neues Operngenre erfunden. Die Graphic Opera, eine Art Kombination aus Oper, Film und Comic. Dabei wurden die Sängerinnen und Sänger gefilmt und dann hineingeschnitten in ein comicartiges Bühnenbild. Vor 2 Jahren entstand so die Weiße Rose zur Komposition von Udo Zimmermann als erstes Werk dieser Art. Produziert an der Hamburger Staatsoper war das Ganze damals natürlich mangels Aufführmöglichkeiten gar nicht für die Bühne konzipiert, sondern für den Fernsehsender Arte, ein Opernfilm also. Jedenfalls ein Werk, das sehr gute Kritiken bekommen hat. Auf die nächste Graphic Opera konnte man also sehr gespannt sein. Diesmal hat sich David Bösch das Tagebuch der Anne Frank vorgenommen, eine Oper von Grigori Fried aus dem Jahr 1972. Und unsere Opernkritikerin Elisabeth Richter, die war gestern Abend dabei bei der Premiere, Frau Richter. Die Oper besteht aus 21 Szenen, die Titel tragen wie Geburtstag, Schule, Traum. Wie werden denn diese Szenen hier eingebettet in Film- und Comic-Elemente?
Das Bühnenbild von Patrick Bannwart und Falco Herold besteht hauptsächlich aus den vergrößerten Tagebuchseiten mit der originalen Handschrift von Anne Frank und mit Fotos. Das ist zum Beispiel auf dem Fußboden zu sehen oder der hinteren Bühnenwand. Und darauf werden dann diese verschiedenen filmischen Elemente projiziert. Und man sieht da zum Beispiel den Kopf eines Mannes, das ist der Lehrer von Anne Frank, der dann per Animation mit den Augen zwinkert. Oder es laufen dann mal Zeitungsausschnitte mit irgendwelchen Meldungen darüber oder Hakenkreuze. Man sieht Häuser, die Grachten von Amsterdam oder Anne, wie sie Fahrrad fährt, die sich eben an frühere Zeiten erinnert. Und dann gibt es aber auch so ganz reale Elemente. In der Mitte einen Schreibtisch und an der Seite ein großes, überdimensionales Pop-up-Bilderbuch, das von Anne dann kapitelweise so aufgeklappt wird. Auch da sieht man auch zum Beispiel dann das Hinterhaus oder Annes Zimmer. Das hat einen sehr guten Fluss. Die Elemente lenken auch nicht irgendwie von der Handlung ab und oder überlagern sie. Das ist gut balanciert.
Es geht in dieser Oper für eine Sopranistin und Orchester ja um die inneren Zustände von Anne Frank. War denn die Britin Olivia Warburton in der Titelrolle glaubhaft, schauspielerisch und vor allem natürlich auch stimmlich?
Also zunächst mal filmische Kunst hin oder her. Das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn es exzellente Musiker gibt. Und Olivia Warburton war wirklich exzellent. Sie hat eine wunderbar warme und eindringliche Sopranstimme und hat das sehr anrührend und auch intensiv gespielt. Gekleidet war sie so wie Mädchen in den 1930er, 40er Jahren. Ihre Haare waren so, wie man das von den Bildern von Anne Frank kennt. Und sie hat auch sehr glaubhaft sich in das Mädchenhafte eingefühlt und die wechselnden Emotionen vermittelt. Ist, glaube ich, ganz hilfreich, jetzt mal einen kleinen Ausschnitt mit ihr zu hören. Das ist ein Traum, wo Anne an eine Freundin denkt.
Andere Stellen, die klingen nach Liebesgesang, nach Marschkapelle oder Horrorfilm. Mit diesen Stichworten hat jedenfalls der Dirigent Volker Kraft auf die musikalische Bandbreite dieser Oper verwiesen. Ist ihm denn die Umsetzung aus Ihrer Sicht gelungen, Frau Richter?
Also Dirigent und Musiker müssen bei diesen Genrewechseln ziemlich flexibel sein und das ist sehr gut gelungen. Volker Kraft hat mit einem sehr kleinen, nur 9-köpfigen Instrumentalensemble doch ziemlich sensibel begleitet und eben auch den Raum für diese wunderschöne Sopranstimme von Olivia Warburton gegeben.
Es gibt ja zahlreiche Bücher über Anne Frank, Filme, Podcasts und auch diese Oper ist ja schon 50 Jahre alt. Kann denn hier das Format der Graphic Opera dem Ganzen noch etwas Neues hinzufügen?
Ich finde also wirklich etwas Neues zu der ganzen Thematik eigentlich nicht, aber das Wichtige ist eben dieses Format, das spricht einfach andere Sinne an. Man lernt es aus einer anderen Facette kennen, eben anders als bei traditionellen Inszenierungen. Muss man noch eigentlich auch dazu sagen, also filmische Elemente sind ja heute in Opern oder Theateraufführungen also ganz normal. Das hört man und sieht man fast in jeder Aufführung. Hier ist es aber das einzige und dominierende Prinzip. Das ist, die ganze Oper ist in dieser Form. dahinter ist natürlich auch der Wunsch und die Idee, dass man mit diesem Format eben auch jüngere Menschen oder vielleicht auch opernscheue Leute irgendwie anlockt, dass sie eben in die Oper gehen und sich auch mal Zeitgenössisches anhören. Ich finde, diese Produktion leistet da eine ganze Menge und ich glaube schon, das muss natürlich jetzt erstmal in der Folge man auch sehen, wie das dann das Interesse ist. Sie kann eben einerseits wirklich das Medium Oper näher bringen, aber eben andererseits auch auf diese Art und Weise ein tragisches Stück Zeitgeschichte.
Elisabeth Richter war das über das Tagebuch der Anne Frank als Graphic Opera, eine Produktion der Hamburger Staatsoper, aufgeführt an der Studiobühne Opera Stabile. Im Thalia-Theater, also auf der anderen Seite der Binnenalster in Hamburg, da ist gestern Abend der Faustpreis vergeben worden, Deutschlands nationaler Theaterpreis. Also die Auszeichnung, deren Pendant in Frankreich Molière und in Großbritannien Laurence Olivier Award heißt und in den USA Tony Award. Übrigens nicht nach Tony Curtis oder einem anderen schauspielenden Tony benannt, sondern nach Mary Antoinette Perry, also einer Schauspielerin. Wie man das von der Oscar-Gala kennt, so ist auch die Faustverleihung spannend. Die Preisträgerinnen und Preisträger in den 12 Kategorien wurden nämlich erst gestern Abend bekannt gegeben. Nur einer, der stand schon vorher fest, Klaus Zehelein, der den Faust bekam für sein Lebenswerk. Unser Theaterkritiker Michael Lages hat die Preisverleihung für uns verfolgt.
Für ein paar Wermutstropfen oder auch Wasser im Wein war Klaus Zehelein zuständig, im Dank nach der Ehrung fürs Lebenswerk. Als Dramaturg, vor langer Zeit auch mal am Thalia-Theater, als Opernchef in Frankfurt und Stuttgart sowie als Leiter der Bayerischen Theaterakademie in München, Präsident des Deutschen Bühnenvereins, war er ja auch. Er, so Zehelein im Schlusswort der Gala gestern, warne davor, demnächst Opernlibretti wie Schauspieltexte zu bereinigen, nach heutigem politischen Diskursstandard.
Unsere Künste werden dann wohlfeile Botschaften, um die Gefühle unserer Besucher nicht zu verletzen. Was wäre denn Kunst anderes, als Wunden zu zeigen? Vielen Dank.
Der russische Regisseur Kirill Serebrennikov, dessen Hamburger Barocco-Inszenierung die Gala begleitete, hatte Zehelein zuvor überschwänglich gewürdigt als zentrale Persönlichkeit des zeitgenössischen Musiktheaters in Deutschland. Die Opernpreise des Jahres gingen zuvor an David Herrmann für die Essener Inszenierung der Dogville-Oper nach Lars von Trier und an die Münchner Sängerin Vera Lotte Böcker. Beim Tanzpreis gab es keine Überraschung. Hier lag Florentina Holzinger vorn mit dem vielfach koproduzierten Projekt Ophelia's Got Talent, zuerst gezeigt von der Volksbühne in Berlin. Anders als etwa das Berliner Theatertreffen bemühen sich die Jurymitglieder wie die ergänzenden Unterstützerinnen und Unterstützer aus allen Kulturbereichen beim Faust dezidiert um Vielfalt. Für Arbeiten mit jungem Publikum wurden etwa Produktionen vom Frankfurter Musenturm und vom Berliner Theater in der Parkaue ausgezeichnet. Und bei den Preisen für Raum und Bühne sowie in den noch recht neuen Kategorien Ton und Medien sowie Genrespringer hatten innovative Formate die Nase vorn, die vor allem mit Mitteln und Methoden des Internet entstanden sind, zuweilen also ohne richtigen Theaterraum. Diese wuchtigen Trommler kamen aus der Hamburger Nachbarschaft vom Fundus-Theater, das den speziellen Perspektivpreis erhielt, den eine von den Bundesländern berufene Extra-Jury verleiht. Das kleine Haus versteht sich als Forschungszentrum speziell für Theater, das alle Generationen anspricht, alle Geschlechter und alle sozialen Gruppen. Theater müsse sein wie Fußball, das ist hier das Motto. Auch einige andere Preisträgerinnen und Preisträger freuten sich wie in der Fankurve, etwa Schauspielerin Fritzi Haberland.
Ich freue mich so, wirklich. Scheiße! Ah! Und das Geilste ist im Thalia, das ist doch mein Theater, also es gehört mir noch nicht, aber ich liebe es. Oh, hier hat doch alles angefangen und wahrscheinlich werde ich hier sterben.
Sie wurde mit dem Schauspielpreis bedacht als Teil von Jossi Wielers Berliner Jelinek-Inszenierung Angabe der Person am Deutschen Theater. Am Thalia-Theater, wo sie lange engagiert war, von Kuon und mit dem nicht ganz so emotionalen Felix Knopp, der die Gala moderierte, hatte Fritzi Haberland sozusagen eine Art Heimspiel. Das galt auch für die in Bochum arbeitende Kostümfrau Johanna Truczynski, deren Weg am Thalia-Theater begann. Und Stefan Bachmann, noch Hausherr am Kölner Schauspiel und demnächst auf dem Weg nach Wien und ans Burgtheater, jetzt geehrt für die in Köln und Düsseldorf erarbeitete Inszenierung des Reinhard-Götz-Textes Johann Holtrop, bedankte sich mit ganz viel Blick nach vorn.
Eine ältere Kollegin hat mir letztens den Rat gegeben, oder besser gesagt mir gewünscht, und das wünsche ich uns allen eigentlich, Mut, Frechheit und Ratlosigkeit. Dankeschön.
Herzlichen Glückwunsch.
Alles ging sehr fix gestern. Bei immerhin 13 Preisen mit jeweiligen Videozuspielungen sowie zusätzlich den Szenen aus Serebrennikows Barocco wirkten fast alle immer wie im Sport. Das Team für diese immer so sehr besondere Gala ist ja stets auf der Suche nach der idealen Form. Das wird wohl so bleiben, auch bei der Ausgabe Nummer 19 im kommenden Herbst.
Im Hamburger Thalia Theater sind gestern Abend die Faust-Theaterpreise vergeben worden. Das war ein Beitrag unseres Theaterkritikers Michael Lages. Eine Ehebrecherin weigert sich zu sagen, wer der Vater ihres Kindes ist. Und weil sie im puritanischen Amerika des 17. Jahrhunderts lebt, darum wird sie dazu verurteilt, einen auf ihre Kleidung gestickten Buchstaben zu tragen, nämlich ein A für Adultery, also Ehebruch. Um diese Geschichte geht es im Roman Der scharlachrote Buchstabe von Nathaniel Hawthorne. In Paris ist jetzt ein Ballett zum Roman uraufgeführt worden, choreografiert von Trajal Harrell, der seit ein paar Jahren das Züricher Ballett leitet. Aber nicht in Zürich, sondern beim Pariser Festival d'Automne wurde jetzt seine neue Produktion zum ersten Mal gezeigt. Und unsere Tanzkritikerin Wiebke Hüster war bei der Uraufführung dabei.
Zu Beginn seines neuen Stücks Tambourines steht Trajal Harrell vorne am Rand der schwarz ausgeschlagenen Tanzfläche und beobachtet gemeinsam mit seinen Tänzern Perle Palombe und André Videlard das in den Grand Salle des Pariser Centre Pompidou hereinströmende Publikum. Die drei spiegeln ihre Zuschauer, sie unterhalten sich leise. Palombe trägt Jeans und T-Shirt und einen Stoffbeutel über der Schulter, Harrell Hosen und ein graues Sweatshirt und Videlard einen schwarzen Bademantel und schwarze Lederslipper. Und doch fühlt es sich so an, als hätte die Inszenierung bereits begonnen. Und so kommt es in der hell erleuchteten Einlasssituation zu dieser eigenartigen Schrecksekunde, wenn die Augen eines Darstellers den Blick eines Zuschauers festhalten. Wie eine schockierende Konfrontation fühlt sich das an. Ein Einreißen der Grenze zwischen den Welten auf der Bühne hier und im Zuschauerraum da. Hitze steigt in einem auf und man fühlt sich wie ertappt bei etwas Verbotenem.
Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord.
Harrells Aufführungen beginnen häufig so, mit der Betonung der offenen Theatersituation. Einen Vorhang gibt es nie. Stattdessen stets neue räumliche und performative Lösungen für die Aufgabe, die sich Harrell immer zu stellen scheint, nämlich eine umstandslose Nähe und frappierende Verbindung zwischen allen im Theater zu schaffen. Als alle sitzen, ergeht die Aufforderung an das Publikum, sich im Netz noch schnell über das Thema des Abends zu informieren. Nathaniel Hawthornes amerikanischen Romanklassiker von 1850, Der scharlachrote Buchstabe. Dann beginnen die drei verschiedenen Tänze von Harrell und seinem vierköpfigen Ensemble. Manchmal tragen sie Perücken oder lange Kleider, was eine mitreißende Kostümfilmstimmung aufkommen lässt. Aber die elegischen Tänze mit flehenden Händen kreisen um das bewegende Schicksal von Hester, die von einer puritanischen Gemeinschaft ausgestoßen wird, als sie ihren verschwundenen, totgeglaubten Mann, den Dorfarzt, mit dem Pastor betrügt und ein uneheliches Kind zur Welt bringt. Den Buchstaben A, der auf Hesters Kleidung gestickt für Adultery steht und so die Ehebrecherin markiert, braucht Trajal Harrell nicht. Das Trio kreist umeinander, unheilvoll seelisch verstrickt durch Betrug und die dämonische Rache des Betrogenen. Am Ende tanzt Harold den sterbenden Geistlichen in einem Kreis um zwei Blätter am Boden, auf denen Feu geschrieben steht, Feuer. Die Musik trägt den Abend der Auflösung entgegen, wie der Titel Tambourines verspricht. Im Psalm 150,4 heißt es, Praise him with tambourines and dancing, lobt ihn mit Tambourin und Tanz. Harold hält diese Ambivalenzen in einer großartigen Schwebe, in einem Tanz, der zugleich spirituelle Zugänge eröffnet und die Glaubensbigotterie immer zu Lasten der Frauen diskutiert. Denn auch fast zwei Jahrhunderte nach dem Erscheinen von Nathaniel Hawthorns auf 120 brennenden Seiten wirklich eindrücklich geschildertem Drama gehören Doppelmoral und religiöse und andere Unterdrückung von Frauen keineswegs der Vergangenheit an. Harold nimmt sich der literarischen Frauenfigur an, um ihrem Leid nachzuspüren und wie in einem Ritual sowohl die Wege dieses Schicksals tänzerisch abzuschreiten, als auch Veränderung, fast möchte man sagen, heraufzubeschwören.
Tambourines, so heißt das neue Werk von Choreograf Trajal Harold, zum Roman Der scharlachrote Buchstabe, Wiebke Hüster berichtete. Erst das lange Schweigen, dann offene Briefe, doch fruchtbare Diskussionen bleiben schwierig. Dass weltpolitische Ereignisse auch die Kulturschaffenden erschüttern, das ist ja nichts Besonderes, aber der Krieg in Nahost stellt die deutsche Kulturszene vor eine Zerreißprobe. Greifbar wird das gerade an mehreren Antisemitismus-Eklats. So ist die Findungskommission für die kommende Documenta inzwischen zurückgetreten. Erst war öffentlich geworden, dass eines der Mitglieder in der Vergangenheit eine Petition der vom Bundestag als antisemitisch eingestuften BDS-Bewegung unterschrieben hat. Und nach dessen Rücktritt, da wurde den Übrigen klar, dass die Fronten zwischen pro-israelischen und pro-palästinensischen Stimmen so verhärtet sind, dass eigentlich kein Dialog mehr möglich ist. Auch die Fotobiennale in Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen ist abgesagt worden. Auslöser waren hier antisemitische Posts eines Kurators auf Facebook. Und der Riss wird immer tiefer, wie eine weitere Veranstaltungsabsage zeigt. Gerd Brendel mit Einzelheiten.
We still need to talk. Wir müssen reden. So die Überschrift einer Konferenz, die die Künstlerin Candice Brights und der Holocaust-Forscher Michael Rothberg für die Bundeszentrale für politische Bildung über ein Jahr lang vorbereiteten. Es sollte gehen um deutsche Erinnerungskultur, Antisemitismus und Islamophobie. Rothbergs Konzept des multidirektionalen Erinnerns, das den Holocaust in einen größeren historischen Zusammenhang stellt, verschiedene Erinnerungskulturen vergleicht, war schon vorher in Veranstaltungen der Bundeszentrale kontrovers diskutiert worden. Aber dann kam der Terroranschlag der Hamas und mit einem Mal sollte nicht mehr geredet werden. Die Bundeszentrale sagte die für Dezember geplante Konferenz ab.
Sämtliche Positionierungen der Teilnehmenden, die nach dem 7. Oktober erfolgt sind, konnten wir nicht antizipieren und distanzieren uns ausdrücklich von denen, die sich hier nicht klar gegen den Terror der Hamas positionieren.
Heißt es im Absagebrief, verschickt vom Präsidenten der Bundeszentrale Thomas Krüger an alle Teilnehmenden. Für Candice Brights eine Unterstellung.
Die Andeutung, dass wir als jüdische Menschen unter dem Dach des Symposiums Hamas-Sympathisanten auftreten lassen, ist unakzeptabel, absurd und geradezu grotesk.
Ja, einer der ursprünglich eingeladenen Teilnehmer, der libanesische Kurator Edwin Nasser, hatte in den ersten Stunden des Terrorangriffs in einem Instagram-Post seine Sympathie für die Hamas bekundet. Allerdings hatte Nasser schon vor dem Brief seine Teilnahme abgesagt. Es blieb allerdings nicht bei der einen Absage. Auch der israelische Wissenschaftler Nathan Snyder, der Rothbergs These als Relativierung des Holocausts kritisiert, wollte nicht mehr kommen.
Wenn eine Veranstaltung das Überwältigungsverbot und das Kontroversitätsgebot und die Orientierung an den entsprechenden Teilnehmenden nicht einhält, dann kann sie durch die Bundeszentrale nicht stattfinden.
So Thomas Krüger im Zoom-Interview. Breitz verweist dagegen auf ausführliche Vorbereitungstreffen mit der Bundeszentrale und das breite Meinungsspektrum der an die 40 verbliebenen Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Sie ist enttäuscht.
Most of the participants in the symposium, a significant number of whom,
die meisten der Teilnehmer, darunter viele jüdische Menschen oder Israelis, äußerten den starken Wunsch, die Konferenz stattfinden zu lassen. Nicht trotz des 7. Oktobers, sondern gerade, weil die Gräueltaten vom 7. Oktober klargemacht haben, wie dringlich ein kritischer Diskurs gerade jetzt ist.
Die Künstlerin erlebt das, was sie die
cynical weaponization of charges of antisemitism,
die zynische Instrumentalisierung von Antisemitismusvorwürfen als Waffe nennt. Immer dann, wenn es um Kritik am Staat Israel geht. Ein schwerer Vorwurf. Ob er zutrifft, lässt sich im Augenblick allerdings an immer weniger Orten kontrovers diskutieren. Denn die Konferenz ist nur ein Beispiel von vielen verschobenen oder ganz gestrichenen Ausstellungen, Theaterstücken, Diskussionen. Und wenn ein mit Landesmitteln geförderter Kulturverein wie das Berliner Kulturzentrum Oyun seinen Saal dem Verein eine jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost vermietet, kann das das Ende der Förderung bedeuten. Einen Trauer- und Hoffnungsabend hatte der jüdische Verein angekündigt. Es gab Musik und Reden, in denen Israel scharf kritisiert wurde, der Hamas-Terror verurteilt, für eine Zwei-Staaten-Lösung plädiert, aber auch vom Völkermord in Gaza gesprochen wurde. Für einige rechtfertigt das schon den Vorwurf des Antisemitismus. Luna Sku, Pressesprecherin von Oyun, hält das in diesem Fall allerdings für absurd.
Ich finde es zynisch, wenn nicht-jüdische, deutsche, jüdisch-israelische Menschen Antisemitismus vorwerfen. Ich finde es sehr gefährdend für die Demokratie und überhaupt für den Austausch oder eine pluralistische Gesellschaft, bestimmte Stimmen auszuschließen.
Kultursenator Joe Giallo sieht das offensichtlich anders. Das zumindest lässt seine knappe Stellungnahme im Berliner Kulturausschuss vermuten, mit der er das Aus für Oyun und eine Neuausschreibung der Liegenschaft verkündete. Und das, obwohl im letzten Jahr Oyun eine Förderung bis 2025 in Aussicht gestellt worden war. Gerne hätten wir den Kultursenator dazu befragt, aber leider stand Herr Giallo für Rückfragen nicht zur Verfügung. Die einen sollen reden, aber wollen nicht. Die anderen wollen reden und sollen nicht. So sieht es auch die Leiterin des Potsdamer Einstein-Forums, die Philosophin Susan Neiman.
Ich komme gerade von einem Treffen mit 30 Menschen im Raum, die alle irgendwelche Kulturinstitutionen vertreten. Sage ich mal für Deutschland, eine relativ hohe Zahl von muslimische und jüdische vertreten. Okay. Und alle haben nur von Ängste geredet.
Ängste davor, wegen Kritik an Israel unter Antisemitismusverdacht gestellt zu werden.
Die deutsche Kulturszene nach dem Angriff der Hamas auf Israel, das war ein Beitrag von Gerd Brendel. Als Kriegsreporter wurde der italienische Fotograf Paolo Pellegrin bekannt. Während des Kosovo-Kriegs war er im Einsatz, im Darfur-Konflikt, im Libanon-Krieg 2006 und zuletzt auch in der Ukraine und in Gaza. Seine Bilder, die zeigen den Krieg, aber auch den Hass, das Leid und die Trauer der Menschen. Dabei geht es ihm darum, wie er einmal gesagt hat, Aufzeichnungen für unser kollektives Gedächtnis zu schaffen. 10-mal hat er den World Press Photo Award gewonnen. Im Kunstmuseum Wolfsburg ist jetzt ein weniger bekannter Teil seines Werks zu sehen, unter dem Titel Fragile Wunder. Jannik Wiechers berichtet.
Nichts als endlose weiße Weite. Kein Horizont, nur eine weiße Fläche durchzogen von Rissen und Brüchen und ab und an unterbrochen von Wasserflächen. Ein Video zeigt die Antarktis von oben, aufgenommen aus einem Forschungsflugzeug der NASA. Paolo Pellegrin reiste mit Wissenschaftlern an den Südpol und dokumentierte in diesem Video und in einer Fotoserie die Folgen des Klimawandels. Auf einem großformatigen Bild, 2x1 Meter groß, schwimmt ein winziger Eisberg inmitten einer grenzenlosen Fläche tiefblauen Wassers. Für Dino Steinhof, den Kurator der Wurzburger Schau, steht das Bild exemplarisch für die gesamte Ausstellung.
Paolo Pellegrin vermag es seinen Arbeiten, uns mit Erhabenheit eigentlich zu konfrontieren. Und dieser Eisberg, der sich im Schmelzen befindet, den es ja so gar nicht mehr gibt aufgrund der Klimakrise, der verschwindet im Prinzip. Das ist eigentlich ein Sinnbild für diese Ausstellung. Ausstellung, die Vergänglichkeit, das zieht sich durch die Arbeiten, die wir in dieser Ausstellung sehen.
Die Fotoreise zu den schmelzenden Eisflächen der Antarktis vor 6 Jahren waren für den hauptsächlichen Kriegsfotografen Paolo Pellegrin der Auftakt einer intensiven künstlerischen Auseinandersetzung mit den globalen Klimaveränderungen. Pellegrin nimmt uns zum Beispiel mit nach Afrika. Das packende Bild zweier nördlicher Breitmaulnashörner in Kenia lässt ehrfürchtig werden angesichts ihrer tierischen Kraft und Schönheit. Wie zerbrechlich sie allerdings ist, wird klar, wenn wir uns vor Augen führen, dass Pellegrin hier die beiden letzten noch lebenden Exemplare fotografiert hat. Schon bald wird diese wunderbare Spezies endgültig und unwiederbringlich ausgerottet sein. Pellegrins künstlerischer Ansatz ist es, die Fragilität, die Zerbrechlichkeit der Natur nicht platt und vordergründig zu dokumentieren, sondern eher indirekt.
Ich wollte nicht die typische traditionelle Katastrophenfotografie, die allseits bekannten Bilder von Megastürmen, von brennenden Landschaften. Mein Ansatz ist vielmehr eine Art Ode an die Natur, an die Schönheit der Natur.
An Ode to Nature.
Pellegrins Arbeiten erzählen eindrucksvoll davon, dass der Klimawandel nicht abstrakt, sondern sehr real ist und dass alle Lebewesen, Pflanzen, Menschen und Tiere gleichermaßen betroffen sind. Der Fotograf möchte Empathie wecken. So erzeugt sein schwarz-weißes Foto eines schlafenden Gorillas, aufgenommen tief im kongolesischen Busch, ein Gefühl von Verbundenheit zwischen Betrachter und Tier.
This huge gorilla in the forest.
Dieser Gorilla, wie er da friedlich im Wald schläft, sehen Sie, der sieht doch aus wie ein Mensch. Da denken doch wir gleich an uns selbst. Und nach solchen Momenten der Reflexion suche ich in meinen fotografischen Arbeiten.
Yeah, which I tried to look for.
Paolo Pellegrins Bilder und Filme lassen einen nicht kalt. Die gemäldeartige Szene an einem Wasserloch in der Wüste Namibias nicht, an dem sich sämtliche Tiere der Gegend mit dem immer knapper werdenden Wasser versorgen. Die vom Braunkohleabbau zerschundene Landschaft in der sächsischen Lausitz nicht, die tableauhaft von immensen Umweltschäden zeugt. Und die faszinierend außerweltlich rotleuchtende Lava eines Vulkanes in Island nicht, wo die Erderwärmung an stetig schmelzenden Gletschern augenfällig wird. Pellegrins Bilder ziehen uns hinein, entfalten eine soghafte Kraft. Bilder, die die enorme Pracht der Natur sichtbar machen und zugleich ihre große Verwundbarkeit.
Janek Wiechers war das über die Ausstellung Fragile Wunder, Fotoarbeiten von Paolo Pellegrin in Wolfsburg im Kunstmuseum. Ein Kapitel deutscher Nachkriegsfotografie ist gestern zu Ende gegangen. Mehr darüber in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
Er hatte sie alle vor der Linse, von Konrad Adenauer bis zu Olaf Scholz. Der Fotograf Konrad Rufus Müller, auch Kanzlerfotograf genannt, hat die Regierungschefs konsequent in Schwarz-Weiß fotografiert und bis zuletzt mit analoger Technik. Die Köpfe wirkten teilweise wie in Stein gemeißelt. Besonders nah kam er Willy Brandt und Helmut Kohl. Angela Merkel hatte er nur ein einziges Mal vor der Kamera und das auch nur für 2 Minuten. Er hatte gehofft, zum 75-jährigen Bestehen der Bundesrepublik im kommenden Jahr noch eine Ausstellung machen zu können. Olaf Scholz hatte sich schon als Schirmherr bereit erklärt. Gestern ist Konrad Rufus Müller im Alter von 83 Jahren gestorben. Warum sind wir so wenige, fragt sich der Pianist Igor Levit und meint damit die für sein Gefühl zu wenigen Solidaritätsbekundungen für die israelischen Opfer des Terrorüberfalls der Hamas am 7. Oktober. Er stelle sich zurzeit sehr bittere Fragen über Deutschland, sagt Levit heute im Interview mit dem Tagesspiegel, auch weil er Leute kenne, die bei antisemitischen Demonstrationen mitgelaufen wären. Er selbst habe keine Angst hier in Deutschland, aber Freunde von ihm würden sich nicht mehr sicher fühlen und er könne das sehr gut nachvollziehen. Der Pianist, der in Berlin lebt, war Mitte November in Tel Aviv und hat dort in einem Krankenhaus gespielt, in dem auch Opfer des Massakers behandelt wurden. Er habe damit zumindest für einen Moment Trost spenden wollen. Trost und Solidarität soll es auch morgen im Berliner Ensemble geben. Dort hat Igor Levit zusammen mit Michel Friedmann einen Abend mit Musik und Lesung organisiert, an dem unter anderem die Dirigentin Joanna Malwitz, der Liedermacher Wolf Biermann, die Schauspielerinnen Maria Schrader und Katharina Thalbach teilnehmen und auch die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer willkommen. Musik, die den Holocaust überlebt hat, wird morgen in London zu hören sein. Vor einigen Jahren entdeckte der britische Komponist und Dirigent Leo Geier bei einem Besuch in der Gedenkstätte des ehemaligen Vernichtungslagers Auschwitz Reste von Partituren, die dort von Orchestern arrangiert und gespielt worden seien. Geier hat versucht, einige Musikstücke zu rekonstruieren und konnte für die Aufführung morgen unter anderem den Bariton Simon Wallfisch gewinnen, Enkel der Auschwitz-Überlebenden Anita Lasker-Wallfisch. Mit den Einnahmen aus dem Konzert morgen will Geier die restlichen Musikstücke rekonstruieren.
Vielen Dank, Anja Reinhardt, war das mit den Kulturmeldungen. Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem von Steinmeiers Besuch in Israel. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.